Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Hier mit mir wie jede Woche und darüber freue ich mich ganz besonders, ist wieder Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Christian, ich freue mich auch.
Sehr schön und ich freue mich auch, dass wir wieder fleißig gesammelt haben, was Themen angeht, und wir wollen heute, weil wir so viel zu erzählen haben, gleich einsteigen. Wir hatten ja letztes Mal das Thema, ja, diese Soap Opera kann man sagen, mit Anthropic und der US-Regierung, Pentagon, OpenAI, und ja, da gibt es jetzt wieder einige spannende neue Entwicklungen. Wir können so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast dir da schon einiges vorbereitet, deshalb übergebe ich gleich mal hier an dich.
Ja, also die Neverending Story geht hier weiter. Oder die Soap Opera, wie du es schön ausgedrückt hast. Natürlich lässt Anthropic das nicht auf sich sitzen. Ja, was da lustige Trump und sein Uber Ex-Uber Verteidigungs-Hoshi von sich geben. Die gehen jetzt vor Gericht. Am 9. März haben die Klage in San Francisco eingereicht gegen 17 Bundesbehörden. Also die gehen gleich mit dicken Kanonen auf alle los. Vor allem geht es um das Thema, dass sie als Sicherheitsrisiko eingestuft werden. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht, weil wir wissen ja, Donald Trump neigt dazu, immer einfach mal die Judikative einfach zu ignorieren und einfach zu tun, sei es jetzt Zölle oder irgendwelche Dinge, die illegal sind. Aber er tut sie mal, bis ihm dann ein Gericht sagt, entschuldige, aber das geht gar nicht. Ja. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich ähnlich sein. Damit das Ganze auch noch ein bisschen, also es ist nicht nur Anthropic, die sich wehren, sondern es gibt auch noch überraschend Rückenwind. Also unter anderem unabhängig voneinander haben sich sowohl Amazon als auch Microsoft als auch Google gleich auf diese Message haben die rausgebracht und gesagt, nur, dass ihr es wisst. Claude läuft weiterhin auf Google, Amazon und Microsoft. Da fahrt die Eisenbahn drüber. Ja? Scheißegal, ob Supply Chain Risk oder nicht, wir behalten die. Und ich meine, der Hintergrund ist eh klar. Man könnte sagen, Anthropic ist wahrscheinlich einer der wichtigsten zukünftigen Kunden und auch schon einer der wichtigsten aktuellen Kunden. Also die werden sicher in allen Fällen so ein paar Prozente des Umsatzes ausmachen, unabhängig davon, dass sie auch noch die größten Investoren sind. Ja.
Man sieht ja auch, die Nutzung geht ja auch durch die Decke gerade von Anthropic. Also die Nutzerzahlen explodieren ja geradezu, ne?
Ja, genau. Es ist wahrscheinlich der eine AI-Case, der tatsächlich überleben könnte. Ja. Also wenn sie es jetzt nicht richtig verkacken, ja, oder nicht irgendwie zertreten werden von der US-Regierung oder sich wehren. Ja. Und da gibt es natürlich dann klarerweise auch Unterstützung. Es gibt auch noch irgendein Dokument, also es gibt so eine Art, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so eine, es gibt in der USA die Möglichkeit, dass halt genau Amicus-Brief heißt das, glaube ich. Also Spezialisten oder Experten von OpenAI und Google haben auch noch einen Amicus-Brief an die Jury geschrieben. Also ein Amicus-Brief ist so eine Art, wie erklärt man das? Es geht mich zwar nichts an, aber ich bin Experte und ich kann das beurteilen, was hier richtig oder falsch ist. Und dort unterstützen sie sozusagen den Case von Anthropic, damit eben das Bundesgericht es einfacher hat, das einzuordnen. Und das ist auch recht überraschend, dass da tatsächlich halt auch von OpenAI und Google DeepMind sehr namhafte, also unter anderem der Google Chief Scientist Dean, also Jeff Dean, hat hier unterschrieben, und auch von OpenAI gab es einige, also über 30 Leute von OpenAI und DeepMind, die das unterschrieben haben und diesen Brief geschrieben haben. Das ist natürlich auch klar, weil alle AI-Unternehmen hier unter Generalverdacht jetzt stehen. Und sollte dieses Urteil durchgehen, dann wäre das ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die gesamte KI-Industrie. Und dementsprechend werden jetzt alle alles tun, damit das auf gar keinen Fall durchgeht. Und es werden jetzt auch die ganzen Trump-Flüsterer hingehen und sagen, Entschuldige, aber wir sind deine größten Finanziers und wenn du das jetzt nicht bald in den Griff kriegst, dann gibt's Ärger. Oder die Midterms kannst du dir dann in die Haare schmieren. Oder die Finanzierung für die Midterms. Also ich glaube, da wird jetzt Kapital wieder aktiv, um den Trump wieder auf Linie zu bekommen. Und dann, also was auch noch passiert ist, wir haben ja letzte Woche dann auch über OpenAI gesprochen, die dann speichelleckerisch den Müll aufgesammelt haben und dann behauptet haben, nein, wir haben eh alles getan, damit das alles lawful ist. Ja, also alles im Rahmen des Gesetzes. Und dann sind sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, wir müssen doch ein bisschen nachschärfen. Da ist das Sam Altman wieder irgendwie zurückgerudert, hat wieder angefangen, das nachzuschärfen. Und selbst das hat nicht ausgereicht. Und da gab es dann ein ziemlich, also es gibt aktuell einen Exodus bei OpenAI an sehr, sehr guten Leuten, unter anderem die Kathleen Kalinowski. Das ist so eine höhere Managerin in dieser Robotic Division. Und die hat ganz klar und öffentlich diese Anbiederung und auch dieses, dass sie das unterschrieben haben, ganz öffentlich angezweifelt und hat auch gesagt, hey, alle sagen zwar, dass das jetzt sicher ist und dass wir uns da tatsächlich auf der ethisch richtigen Seite befinden, aber so ist es nicht. Ja? Also alles, was der Sam Altman erzählt, ist Bullshit. So eigentlich durch die Blume, nicht ganz direkt so. Sie sagt das sehr diplomatisch und sagt, oh, ich liebe alle und alle sind so super und auch die Robotic Division ist super und all die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, waren tolle Leute, aber ich kann das nicht mit meinem Gewissen vertreten, wenn wir irgendwie diese rote Linie überschreiten, was auch wieder sehr, sehr bildhaft macht, wo hier die ethischen roten Linien tatsächlich liegen bei den einzelnen Playern. Und das sollte einem auch zu denken geben und auch vielleicht zum Handeln irgendwie aufrufen. Was ist deine Meinung?
Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch schon so mal ein bisschen drüber gesprochen und ich denke halt auch, dass die Entscheidung jetzt zu sagen, ich kündige jetzt so einen Job, der sicherlich sehr gut bezahlt ist, weil ich mit den Entscheidungen nicht einverstanden bin, dass das schon ein Stück weit Respekt auch erfordert. Aber dass man natürlich auch immer unterscheiden muss, um wen es da jetzt konkret geht. Ne? Also ich glaube jetzt die Kalinowski hat sicherlich mehrere Angebote bereits in der Tasche, die sie annehmen kann bei Konkurrenzunternehmen. Da fällt es natürlich ein bisschen leichter, so eine Entscheidung zu treffen, als jetzt vielleicht einem Mitarbeiter aus mittlerem Management oder einem Software-Engineer. Aber nichtsdestotrotz, ja, also man opfert ja doch immer ein Stück weit Sicherheit, wenn man so einen Wechsel vollzieht. Und ich glaube auch nicht, dass da jeder dazu bereit wäre, so einen Schritt zu gehen, auch wenn es in dem Fall sicherlich auch für mein Empfinden angebracht ist. Also ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Und ich finde es auf jeden Fall gut, wenn es Menschen gibt, die Haltung bewahren. Aber wie du ja auch schon gesagt hast vorhin, als wir darüber gesprochen haben, man muss sich das auch leisten können. Also das ist sozusagen in vielen Lebensbereichen, ist das ein Luxusgut. Und das gilt jetzt nicht nur für solche strategischen Entscheidungen, sondern das gilt ja für viele auch schon, wenn sie in den Supermarkt gehen und überlegen, ob sie sich jetzt das Bio-Ei oder das das Billigei kaufen. Manche können sich halt einfach kein Bio-Ei leisten. Ja? Und das kann man durch das ganze Leben hinweg sehen, solche Dilemmata. Ja? Also alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, um es mal kurz unter einen Strich zu bringen.
Wie heißt es so schön, mit vollen Hosen ist gut stinken, ne?
Ja, genau.
Und aber was mich auch noch beeindruckt hat, also was auch wieder sehr, sehr klar zeigt, wo OpenAI jetzt, sage ich jetzt mal, auf der Ethikskala steht, ist, wie sie dann auf diese Sache reagiert haben, ne? Die haben dann nicht gesagt, oh, Entschuldigung, und wir versuchen wirklich, das irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern nein, die haben einfach gesagt, nö, die Kalinowski, das ist ja eigentlich, die hat eh nichts mit uns zu tun, die hat nichts mit Leitung zu tun. Also unsere Forschungs-, also sie hat keine, sie ist nicht die Leiterin der gesamten Robotikforschung, sie ist nur so ein bisschen eine Operative und macht ein bisschen Hardware. Ja? Also hat keinerlei Bedeutung eigentlich. Und das zeigt wieder, was das für eine Stimmung in diesem Unternehmen sein muss. Ne? Also das kann kein Unternehmen sein, wo meiner Meinung nach eigentlich Innovation entstehen kann, wenn es so eine feindliche innere und nach außen auch gerichtete Stimmung gibt. Ja? Also das wundert mich ein bisschen, dass das Bild, das man von außen kriegt und das Bild, das einem versucht wird zu vermitteln, sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das sagt mir, dass das alles irgendwie nicht so angenehm sein muss, dort zu arbeiten. Und das wird wahrscheinlich schon noch Folgen haben.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das auch noch ein bisschen mit hineinspielt, was ich ja schon in unserer Jahresprognose, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt habe. Ich hatte ja für OpenAI große Probleme vorhergesehen, beziehungsweise sogar eine richtige Krise. Und ja, mal gucken, das Jahr ist ja noch jung. Es ist schon mal ein schlechtes Zeichen für ein Unternehmen, wenn die Arbeitsatmosphäre dort nicht gut ist und wenn sich die Leute eben auch immer weniger mit dem Produkt identifizieren. Und dafür sind auch einfach die Wettbewerber zu stark auf diesem Markt, die sicherlich sehr dankbar sind, wenn gute Leute sagen, ich habe keine Lust mehr bei OpenAI zu arbeiten, darf ich bei euch arbeiten? Also das könnte schon auch so ein bisschen Abfluss von, also oder wie man so neudeutsch sagt, so ein Brain Drain dann werden für OpenAI, wenn die besten Leute einfach weggehen.
Man darf ja auch die Historie von OpenAI nicht vergessen. Ja? Also das ist jetzt, es kommt einem zwar vor, als wäre es in einem anderen Jahrhundert gewesen, aber als Sam Altman quasi das Ganze in die Hand genommen hat, hat er die gesamte Führungsriege verloren. Also alle, die heute seine Konkurrenten sind, waren Leute, die bei ihm gearbeitet haben und alle haben dieselbe Story. Ja? Das heißt, das Problem ist tatsächlich auch ein bisschen wahrscheinlich Sam Altman selbst. Mal schauen, wie lange es der noch überlebt. Ja?
Ja, bin ich auch gespannt. Ja, okay, aber wir haben ja noch eine kleine Geschichte, die dazu passt. Nvidia darf man ja eigentlich nie auslassen, wenn es um OpenAI und auch um Anthropic geht. Und jetzt hat ja Nvidia bzw. Jensen Huang, der CEO, bekannt gegeben, dass jetzt erstmal keine Investitionen mehr in OpenAI und Anthropic stattfinden sollen. Die offizielle Begründung, weil die ja jetzt in diesem Jahr an die Börse gehen und das Zeitfenster sich damit schließe für weitere Investitionen. Und außerdem seien ja die strategischen Ziele der Investitionen bereits erreicht. So, das ist jetzt die offizielle Begründung. Aber man spekuliert ja darüber, dass es nicht die tatsächliche Begründung ist, sondern dass die vielleicht auch mit diesem ganzen Hin und Her und mit diesen Querelen zu tun haben könnte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wie ist denn da deine Einschätzung?
Naja, man muss das, wenn man sich die Historie anschaut, da wurde ja ursprünglich von 100 Milliarden geredet. Bei der letzten Investitionsrunde haben sie 30 investiert. Das heißt, ich glaube, Nvidia versucht zwar den Schein aufrechtzuerhalten, dass OpenAI einer der großen Gewinner ist. Und natürlich müssen sie das, weil ein großer, also weil sie halt einer der größten Investoren sind auch und auch einer der größten Nutznießer, muss man einfach sagen. Gleichzeitig ist der Machtkampf zwischen Jensen Huang und Sam Altman allgegenwärtig. Ja, mit dem ganzen Wechsel und den ja, Nutzen von Cerebras, Nutzen von Google TPUs, Google, Amazon, die Investition, also eigene Chips, Entwicklung und halt auch, ja, er tut natürlich alles, um diese Abhängigkeit zu Nvidia zu verlieren, was verständlich ist, klarerweise, weil OpenAI kann nicht überleben, wenn sie von Nvidia abhängig sind. Das ist nicht möglich. Wenn sie 75% Marge machen mit jedem Chip, den OpenAI einkauft oder irgendeiner ihrer Stargate-Hoshis, ja, dann können sie niemals profitabel werden. Das geht sich nicht aus. Das heißt, sie sind zwangsweise, sage ich jetzt mal, Gegner. Gleichzeitig hat der Sam Altman natürlich den Jensen Huang genutzt, um überhaupt dorthin zu kommen, wo er jetzt ist. Ist jetzt natürlich undankbar, klarerweise, weil er strategisch sich gegen ihn richten muss. Also ich glaube, es ist so ein bisschen ein Dilemma. Und die Investitionsrunde, die letzte Investitionsrunde hat halt gezeigt, okay, alle versuchen Gesicht wahrend sozusagen das irgendwie am Public Markt zu entsorgen, ja, damit halt alle zumindest ihr Geld zumindest wieder rauskriegen. Die Frage ist, ob das tatsächlich, ob diese ganze Aktion mit dem Ministerium von USA nicht den Börsengang von OpenAI verhagelt. Ja, weil wenn jetzt all die Kohorten einbrechen, es einen massiven eine Wachstumsreduktion gibt und ja, die Kündigungsrate extrem hoch ist, dann wird es sehr schwer, weil sie müssen das alles bei den Börsengang halt publik machen. Und wenn dann dort steht, die Burn Rate ist hoch, aber die Wachstumsrate ist gesunken, dann wird der Börsengang halt keine Billion, ja, sondern wird vielleicht sogar ein Downgrade. Ja. Und sie können aber keinen Börsengang machen, der unter einer Billion ist. Das heißt, ja, das ist sehr schwierig. Hingegen Anthropic hat jetzt Aufwind. Das heißt, die haben aber eine Bewertung von, weiß nicht, 300 irgendwas Milliarden. Das heißt, wenn die jetzt einen Börsengang für 700 Milliarden machen, haben sie sich verdoppelt und haben immer noch Luft nach oben. Also Anthropic hat jetzt wahrscheinlich realistisch wäre eine Bewertung von 1,2 Billionen, ja, so mit der aktuellen Wachstumsrate und auch der strategischen Ausrichtung. Also aktuell würde ich Anthropic höher einstufen als OpenAI, obwohl OpenAI viel höhere Umsätze generiert und auch sag ich jetzt mal mehr Kunden hat. Aber das Profil von Anthropic ist viel schärfer und viel profitabler, als das von OpenAI je sein wird. Also ich glaube, das mit dem Börsengang und ja, ich glaube, Jensen Huang hofft, dass OpenAI einen Börsengang hinkriegt, weil wenn sie es nicht tun, dann müssten sie irgendwann einmal quasi den Stecker ziehen. Und das wäre ganz schlecht für die gesamte KI-Industrie. Das heißt, sie können nicht wirklich den Stecker ziehen. Das heißt, mit aller Kraft müssen sie das Ding an die Öffentlichkeit entsorgen. Und die Public Markets müssen da irgendwie ihr Geld hinterher schmeißen, damit eben kein Nvidia mehr sein Geld da investieren muss und sein Free Cashflow, den sie da definitiv haben, hier nochmal reinschießt. Ja, das ist eine Zwickmühle. Ja.
Und sicherlich auch nicht der letzte Akt in dieser ganzen Geschichte. Und ja, wir werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten hier. Auf dem Laufenden halten wollen wir euch natürlich auch, was die die Welt der neuen Modelle angeht, in unserer Kategorie KIs Next Top Model. Und ja, da haben wir mit GPT-5.4 einen neuen Kandidaten im Rennen. Und ja, dieser Kandidat bringt doch einige interessante Eigenschaften mit sich, wie zum Beispiel ein Kontextfenster von bis zu 1 Million Token. Und sicherlich auch einiges mehr, Yusuf, oder?
Also Sie haben, man könnte sagen, also es ist wie immer, wenn ein neues Frontier Model rauskommt, ist es immer das Beste am Markt. Und das ist jetzt hier auch nicht anders. OpenAI hat mit GPT-5.4 sicher das stärkste Frontier Model aktuell. Nicht großartig besser, aber halt deutlich, eine deutliche Steigerung. Es gibt hier aber ein paar Sachen, die wirklich nennenswert sind. Was OpenAI verstanden hat, ist, dass Computer Use, das haben wir ja auch schon mehrfach jetzt auch schon erwähnt, Computer Use ist sozusagen der Missing Link. Und das Problem hat jetzt OpenAI, ich habe es noch nicht getestet, aber offensichtlich, wenn die Benchmarks stimmen, tatsächlich gelöst. Laut Benchmark hat GPT-5.4 OS World Verified auf 75%, das heißt, und aber der Mensch hat aber beim Computer Use nur 72,4%. Das heißt, sie sind bei der Computer Use aktuell besser als die Menschen. Wenn das tatsächlich stimmt und es sich nachhaltig beweisen lässt, dass das so ist, werden die ganzen Cloud Code und Cowork und all die Business Use Cases plötzlich jetzt ganz, ganz anders bewertet. Ja? Du brauchst jetzt nicht mehr einen Code schreiben, der irgendwas tut, sondern du gibst einfach dem OpenAI deinen Rechner und sagst, bitte klick mir das jetzt zusammen. Und das verändert also sozusagen auch die gesamte UI und auch die UX vom Nutzen von KI. Und das wird sich jetzt zeigen, ob das tatsächlich so ist. Ich meine, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es jetzt die ganze Zeit nicht geschafft zu testen, obwohl es jetzt eh schon eine Zeit draußen ist. Aber wenn das wirklich funktioniert, können wir davon ausgehen, dass das gerade im Business-Kontext, gerade im KMU-Business-Kontext und vor allem auch im Small-Business, einen großen Impact hat. Sie sagen ja auch, diese GDP-Well ist ja der Benchmark mit realen Use-Cases auf 83%. Das ist gleich auf mit Menschen in 44 Berufsfeldern. Und das wiederum zeigt wieder, okay, du kannst hier einfach dem Computer deine Aufgaben übergeben und heimgehen. Also wenn das tatsächlich so wäre. Ich zweifle noch ein bisschen dran. Die Computer-Use-Prozente, die wir auch bei Anthropic gesehen haben, sind auch nicht niedrig, aber sie sind trotzdem nicht brauchbar gewesen. Wenn jetzt tatsächlich dieser Schwellenwert überschritten worden sein sollte, dass der Computer gleich gut ist wie ein Mensch, dann könnte das wirklich wieder ein Game-Changer-Moment werden. Und dann bleibt abzuwarten, wer als nächstes nachzieht.
Ah, da bin ich sicher, dass das nicht lang dauern wird, bis da die Konkurrenten dann ihrerseits wieder nachlegen werden. Ja, es wird ja jetzt auch schon spekuliert über Claude 5 zum Beispiel, schon seit längerem. Das wird wahrscheinlich auch nochmal ein richtig großer Schritt sein. Gemini 4 steht sicherlich auch noch in diesem Jahr an. Und dann wollen wir mal sehen, wo wir am Ende dieses Jahres oder vielleicht im Lauf dieses Jahres schon stehen werden. Sicherlich werden wir da nochmal einige beeindruckende Verbesserungen erleben. Bleiben wir aber noch kurz bei OpenAI, sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen in diesem Zusammenhang, denn OpenAI hat ein Startup mit dem Namen PromptFu übernommen und da geht es um mögliche Schwachstellen in KI-Anwendungen, die damit erkannt werden sollen, zum Beispiel mögliche Prompt Injections, Jailbreaks und Datenlecks und so weiter. Und das ist ja nach wie vor ein mehr oder weniger großes Problem in manchen Anwendungsbereichen. Und damit soll das Ganze dann besser in die KI-basierte Entwicklung von Software integriert werden. Wir haben ja nachher auch noch einen Beitrag dazu, wo es konkret um Amazon geht. Kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber jetzt zunächst einmal zu dieser Übernahme. Meinst du, das ist ein wichtiger Schritt für OpenAI und ein großer Vorteil, den sie dadurch erzielen?
Vielleicht noch nicht, aber ich glaube, es schließt schon eine Lücke und man sieht die Richtung. OpenAI versucht immer mehr enterprise-ready zu werden. Und eines der größten Probleme ist natürlich diese ganze Prompt-Injection, Jailbreaks, Data-Leaks. Also all diese Themen sind sehr wichtig und man kann gar nicht genug Ressourcen aufwenden, um dieses Problem zu lösen, weil es wirklich auch ein komplexes Problem ist mit Large Language Models und auch mit dem Computer-Use-Thema, das Problem zu lösen. Und wenn du hier ein Startup hast, das schon auch nur, wenn sie nur einen Monat weiter sind, und mit die letzte Bewertung von diesem Unternehmen war irgendwie 86 Millionen. Das heißt, selbst wenn die das jetzt für 200 Millionen gekauft haben über Shares, dann haben die einfach einen Monat gewonnen, sage ich jetzt einmal, und können einen Monat schneller in den Enterprise-Markt eindringen. Gleichzeitig zeigt es auch eine Art Konsolidierung im KI-Security-Umfeld. Also es gibt einen ganzen Haufen von diesen kleineren AI-Security-Buden, die sich spezialisiert haben auf diese ganze Prompt-Injection, Jailbreak, Data-Leak-Thematik. Und fangen die großen Frontier-Labs an, die einfach zusammenzukaufen. Selbst wenn die auch nur, wie gesagt, wenige Wochen voraus sind oder einfach schlaue Köpfe haben, zahlt sich das immer noch aus, diese Leute zusammenzukaufen, als selber weiter Ressourcen darin reinzustecken, weil einfach so viele Dinge gleichzeitig hier gerade passieren. Ja. Aber sonst, und wir werden das jetzt immer mehr sehen. Es werden immer mehr viele kleine Startups gekauft werden. Und ich glaube, das ist auch der Use Case von dem gesamten Venture Capital, das aktuell gerade in den USA in diesen Markt reinfließt. Du hast kleine Teams, Tiny Teams nennen sie das. Also Teams von 2 bis 20 Leuten, die einfach irgendwas loslegen, vielleicht Wipe-Coden oder basteln. Wir werden dann auch noch ein anderes Beispiel von Meta sehen, die auch wieder was gekauft haben, was ihr auch alle kennt, wenn ihr hier schon mal zugehört habt. Aber ja, also ich glaube, dieses Zusammenkaufen von Know-how und Zeit wird jetzt immer präsenter werden.
Ja, also wenn ihr ein Startup gründen wollt, wäre jetzt die richtige Zeit. Am besten im Bereich KI-Sicherheit. Und dann lasst euch aufkaufen. So, kleiner Lifehack an dieser Stelle. Nein, Spaß beiseite. In China tut sich natürlich auch wieder allerhand. Und da haben wir jetzt mit Quen35 Small Models von Alibaba auch wieder eine interessante Neuheit. Und wenn ich das richtig sehe, kann man das ja auch schön auf dem Rechner zu Hause betreiben, was ja sicherlich auch interessant ist, ne?
Ja, lustig, wir haben ja vorhin gerade drüber geredet. Ich habe ja gerade einen Use Case laufen, wo ich mit Quen25 arbeite, auch mit der 7B-Variante oder ich weiß gar nicht, 7 oder 9B-Variante, um halt lokal E-Mails analysieren zu lassen, damit ich sie halt nicht raus ins Internet jage. Und man merkt schon, dass die kleineren Modelle schon eine gewisse Limitierung haben und du musst halt in deinem Prompting sehr, sehr, sehr strikt sein, damit das ein gutes Ergebnis liefert. Und jetzt freue ich mich schon drauf, Gwen 3.5 aufzusetzen mit dem neuen B-Modell und zu schauen, muss ich jetzt immer noch so strikt sein? Also auf das freue ich mich jetzt schon, weil das löst wieder viele Probleme. Und angeblich ist ja das 9B-Modell fast so stark wie das GPT-OSS 120B von OpenAI. Wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das natürlich richtig gut, weil das OSS 120B-Modell gehört schon zu den etwas größeren Modellen, die auch im Enterprise-Segment schon einiges die schon einige im Einsatz haben. Nur das Problem ist, einem 120B-Modell brauchst du halt mindestens eine RTX 6000-Grafikkarte, die dich 10.000 Euro kostet, noch dazu einen Server dazu. Also das heißt, so ein Server, um das Modell sauber zu betreiben, kostet dich 20.000 Euro. Ja? Und jetzt kannst du halt mit einem 9B-Modell, kannst du es einfach auf deinem Laptop installieren, hast 16 Gigramm, vielleicht noch eine, weiß nicht, 3050er RTX Grafikkarte, also so eine Laptop-Onboard-Grafikkarte drauf und kannst mit 256 K-Kontextfenster hier wirklich die meisten einfachen Use Cases mit Textbearbeitung einfach lösen. Und das Ding unterstützt ja auch 201 Sprachen. Also das heißt, alles, was du mit Textverarbeitung oder Textanalyse, Kategorisierung und dergleichen verwenden möchtest, wäre das natürlich super. Und das zeigt auch wieder, wie schnell sich diese Dinge verändern. Ja, du musst jetzt eben kein API-Modell mehr haben. Also musst jetzt nicht alles an OpenAI oder Anthropic schicken, um einfach Use Cases zu machen, sondern du kannst das einfach lokal Olama installieren und dann deine Use Cases lokal machen lassen.
Ja, also das glaube ich, dieses On Edge, ja, hatten wir auch schon öfter. Also dass praktisch immer mehr Modelle eben auf den Endgeräten der Nutzer direkt laufen, ohne jetzt groß mit dem Netzwerk kommunizieren zu müssen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Szenario für die zukünftige Anwendung von KI.
Ein Compliance-Thema einfach, ne? Und DSGVO, dass du halt einfach keine Daten rausgibst. Das ist, weil, warum analysiere ich meine E-Mails lokal? Weil ich natürlich nicht möchte, dass meine E-Mails irgendwo bei Anthropic oder OpenAI landen, ja?
Genau, ja. Genau. Und das ist natürlich dann nochmal gerade für bestimmte Anwendungen besonders attraktiv, die mit herkömmlichen Ansätzen, nicht oder nur schwer möglich werden. Spannend auch.
Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, da scheint es jetzt auch ein bisschen Stress zu geben bei Alibaba. Also da hat sich der Chefentwickler Yongyang Li hat hier auch mit ein paar Kernmitgliedern Alibaba verlassen. Ja, also da dürfte jetzt auch ein Exodus passieren, was auch immer da die Gründe sind. Ich schätze, es hat mit irgendwelchen Umstrukturierungen zu tun. Also zumindest liest man das ein bisschen auf VentureBeat, habe ich das gelesen, dass da Umstrukturierungen bei Alibaba gibt und das halt wiederum zu einem Exodus führt. Mal schauen, wo die aufgefangen werden. Gwen war bis jetzt immer ein gutes Modell, aber wenn die Core Scientists irgendwie hier gehen, wird das auch bald zurückfallen. Also mal schauen, was sie da dagegen tun.
Meine Prognose ist, gehen nach Singapur und machen da ein neues Unternehmen auf.
Das stimmt immer.
Das wird passieren. Wir hatten ja vorhin schon über Anthropic gesprochen und jetzt gibt es auch was Interessantes, nämlich im Zusammenhang mit Claude Cowork. Das wird jetzt in Microsoft Copilot integriert und kann jetzt dort in Microsoft 365 eigenständig Aufgaben im Hintergrund ausführen. Klassische Organisationsdinge wie Meetings vorbereiten, Recherchen zu Unternehmen, und dazu hat das Ganze dann Zugriff auf E-Mails, auf Dateien und Daten aus diesem ganzen Microsoft-Universum. Und das Ganze soll schon dann ab Ende März als Preview verfügbar sein. So, das heißt also, Microsoft setzt jetzt neben eigenen Produkten eben auch als als Anbieter auf Technologien von Drittunternehmen. Und das ist ja schon ein Wechsel der bisherigen Strategie, würde ich meinen, oder?
Ja, definitiv. Aber ich meine, Sie haben schon kapiert, dass OpenAI jetzt nicht mehr ihr Darling ist und dass halt Claude bewiesen hat, dass sie quasi gerade diese Office-Anwendungen tatsächlich im Griff haben. Und ich meine, ich finde es ja sehr lustig, diese Entwicklung, weil wenn mir jetzt Microsoft, weil das ist ja wieder ein klassisches Bundling-Thema, ne? Also das ist so wie als Teams rausgekommen ist, ja, also Microsoft Teams war ja, kein Schwein wollte Microsoft Teams verwenden, weil es so schlecht war. Aber es war halt gratis. Und als dann Covid gekommen ist, sind halt all die guten, Videoconferencing-Lösungen alle verschwunden, weil keiner Geld dafür zahlen wollte, wenn sie das eh in ihrem Office-Bundle dabei gehabt haben. Und das kommt mir jetzt so ein bisschen so vor, als würde Microsoft hier wieder dasselbe machen. Sie haben das mit Browsern gemacht, sie haben das mit dem Betriebssystem gemacht, sie haben das mit Teams jetzt gemacht. Ja, also es ist so ein bisschen eine übliche Strategie, dasselbe Playbook, how to kill Wettbewerb, ja. Nur, dass sie jetzt halt hier den Wettbewerb einkaufen. Das ist jetzt der große Unterschied. Das ist jetzt nicht ein selbstentwickeltes Tool, sondern ein Dritt-Tool, das sie jetzt resellen, mehr oder weniger. Und wenn das jetzt Microsoft unbedingt tun will, dann sehr, sehr gerne. Weil meine Cloud Cowork-Kosten, also wenn ich die zu meinem Office 365-Paket dazu bekomme, super. Ja, also ich habe nichts dagegen, dass Microsoft meine Rechnung übernimmt. Ja, aber ich fürchte, das wird nicht lange halten. Also mal schauen, was da die Strategie dann tatsächlich ist.
Also das Produkt insgesamt wird dann sicherlich besser dadurch, weil es gibt die Erfahrungen, von denen ich so gehört habe mit Microsoft Copilot, die waren ja, sagen wir mal, schon zum Teil durchwachsen. Und da könnte sich dann schon für die Kunden so eine gewisse Qualitätsverbesserung dann einstellen. Also kann man zumindest mal hoffen.
Aber das könnte tatsächlich ein Boss-Move sein, ne? Also das könnte tatsächlich so ein richtiger Boss-Move sein von Microsoft. Wenn sie das gebacken kriegen, ja, dann ist das tatsächlich so, also weil dieses ganze Co-Work und und Cloud Code-Thema, ja, das ist jetzt in der Community, die ein bisschen sich mit Development auskennen und so verbreitet. Und seit OpenClaw ist das halt in aller Munde und alle wollen das, aber keiner weiß wirklich, wie sie es machen sollen. Und wenn jetzt Microsoft es sagt, so, ihr habt sie schon alles von uns installiert, just use it, und das dann auch noch richtig monetarisieren können, dann haben sie plötzlich eine Monopolstellung da drinnen, ja. Und sie haben ja schon all die Kunden. Also die haben das schon alles installiert. Sie müssen es nur noch mehr aktivieren, so wie eben bei Teams. Und wenn sie dann die Monetarisierung dazu auch noch hinbekommen, dann haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens haben sie Anthropic den Arsch gerettet, ja, also on a long run, weil Anthropic, also sie haben eine sehr große Abhängigkeit von Anthropic, weil Anthropic ja die Technologie entwickelt und eigentlich ein Wettbewerber ist und alle ja jetzt die Cloud-Produkte verwenden. Wenn sie das jetzt aber in Microsoft reinbringen, dann nehmen sie dort nehmen sie die Anteile weg. Trotzdem geben sie Anthropic ausreichend Kapital oder halt Usage. Das heißt, sie sind dann wahrscheinlich der größte Kunde. Das heißt, Anthropic kann jetzt auch nicht dagegen agieren. Und Anthropic weiß auch, dass sie Hyperscaler brauchen werden, um überleben zu können, weil sie selber keine Hardware und keine Infrastruktur haben. Das heißt, das könnte tatsächlich so der Boss-Move sein, um den gesamten Markt aufzumischen und sich wieder an die Spitze zu katapultieren. Ja?
Ja, also wäre auch Zeit für Microsoft. Ich kann mich nämlich noch erinnern, vor 3 Jahren war das, als das erste Mal die KI-Suche in Bing eingeführt wurde. Und Microsoft ganz stolz gesagt hat, ja, hier, wir lassen Google tanzen, ja, wir sind vorne. Davon sind wir jetzt wieder so ein bisschen entfernt.
Nice.
Und da wäre es schon Zeit, mal wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Also man möchte es ihnen fast wünschen.
Ja, sie haben schon sehr oft verkackt, muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Also sie haben es jetzt wirklich oft verkackt und haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und wenn sie das hinkriegen, dann bin ich schon, also dann Hut ab. Dann haben sie, also wie gesagt, ich bezeichne das als Boss-Move, wenn sie es richtig exekuten.
Ja. Okay, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Spannend finde ich auch, dass Meta jetzt Moldbook gekauft hat. Also wer uns regelmäßig zuhört, weiß, dass Moldbook ja auch im Zusammenhang mit OpenClaw populär geworden ist, also dieses soziale Netzwerk, in dem sich KI-Agenten miteinander unterhalten und die da sehr interessante Threads entspinnen, und das Ganze soll jetzt eben oder ist jetzt zu Meta gekommen. 10. März ist der Stichtag, und die Frage ist, was will Meta damit anstellen? Also was bringt denen das eigentlich, wenn die dieses Agentennetzwerk haben?
Also es ist alles sehr undurchsichtig. Wenn man sich jetzt irgendwie Meta anschaut, Die letzten Moves, die Mark Zuckerberg gemacht hat, war quasi seinen Chief Scientist Jan LeCun irgendwie rauszuekeln, einen Jungspund mit Alexander Wang reinzuholen, der dann ein komplett neues Superintelligence-Team von Söldnern zusammengekauft hat. Und dann, sie haben ja auch Manus gekauft, also Manus als dieser auch so ein Agent, so eine Agent-Plattform. Und jetzt kaufen sie eine Machine-to-Machine-Plattform, also, und das eigentlich nichts anderes als ein Reddit-Forum ist, das sie jederzeit selbst bauen könnten. Also Reddit ist ja auch Open Source, also der Code für diese Plattform. Das heißt, sie könnten das jederzeit selbst launchen. Man könnte annehmen, es ist dann einfach ein Equihire. Ja? Also das könnte sein. Aber was sie tatsächlich mit diesem Machine-to-Machine-Thema anstellen wollen, entweder wollen sie leapfroggen, also das heißt, sie gehen schon auf die nächste Generation der KI, wo KI autonom komplette Sachen übernimmt, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie gar nicht erst versuchen, aktuell in den Large Language Models irgendwie mitzustinken oder irgendwie für Menschen etwas zu bauen, sondern dass sie eine Plattform bauen, wo sich Maschinen verschlauern können, also sich schlauer machen können, ja? Wo Skills entwickelt werden, wo Maschinen voneinander lernen, wo man eben die Sachen shared. Und das könnte man auch gut monetarisieren, sowas, ne? Also, weil das ist natürlich sehr tokenintensiv, diese Erfahrungen selbst zu machen. Aber wenn du eine Plattform hättest, wo jemand schon irgendwie gelernt hat, wie man, weiß ich nicht, eine Anti-Gravity Connectivity macht oder wie man irgendwie Office am besten ansteuert oder wie man PowerPoints am besten macht, ja, dann wäre das natürlich sehr wertvoll, so ein Skill kaufen zu können oder per Use nutzen zu können, weil für mich kostet es auf jeden Fall mehr, dieses Learning zu haben, und wahrscheinlich ist die Qualität viel schlechter als von den Leuten, die sich nur mit einer Sache beschäftigen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das die Linie ist, also quasi so eine Art, sie überspringen die nächste Generation an Funktionen und springen schon in die nächste, also ins nächste Level rein, wo es dann wirklich nur noch mehr Machine to Machine geht. Ja, aber sonst habe ich keine Ahnung, was der Mark Zuckerberg da plant.
Lassen wir uns mal überraschen. Irgendwas wird er sich sicherlich dabei gedacht haben, hoffentlich mehr als beim Metaverse. Da ist aber auch ein bisschen mehr Geld reingeflossen in dieses Projekt. Ja, hat auch schön ein paar Milliarden verbrannt. Aber gut, anderes Thema, ist vorbei. Worauf ich noch gestoßen bin, wollte ich ja auch noch gerne mal kurz ansprechen, weil Amazon hatten wir heute schon ein paar Mal dabei. Und Amazon hat jetzt in einem Gerichtsverfahren ja Recht bekommen. Es geht darum, dass der Browser von Perplexity, Comet heißt der, mit seinen agentischen Fähigkeiten nicht mehr auf Amazon-Konten also eingeloggt mit Passwort zugreifen darf. Ja, selbst wenn die Nutzer das erlaubt haben, aber Amazon erlaubt es halt nicht. Unter anderem ist die Begründung, dass Perplexity sich ja auch nicht als Bot zu erkennen gibt, sondern ja irgendwelche Tarnungen vornimmt. Und wer sich ein bisschen mit Perplexity beschäftigt, weiß, dass das ja bei dem Unternehmen schon öfter vorgekommen ist. Cloudflare hat ja zum Beispiel darüber berichtet, dass Perplexity immer versucht, wenn es Inhalte abgreift, sich eben auch nicht als KI zu zeigen, sondern als normaler Nutzer. Dazu werden User Agents verändert, da werden IP-Adressen durchrotiert und so weiter. Und das war jetzt wahrscheinlich einer der Gründe, warum Amazon da gerne einen Riegel vorgeschoben hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Amazon auch einen eigenen, KI-Agenten auch betreibt, der dann auch in eine Konkurrenz dazu hätte. Dieses Buy for Me, ein Shopping-Agent. Und ja, also ich glaube, da geht es auch einfach um knallharte Verteidigung des Territoriums. Ja. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ganz klar. Also Amazon hat, glaube ich, einen sehr großen, weiten Plan der agentischen Fähigkeiten im E-Commerce. Also ich glaube, die sind da behind the scenes deutlich weiter, als es jetzt an der Öffentlichkeit wirkt. Sie sind ja auch der Erste, der quasi einen eigenen Agenten in der Einkaufsexperience eingebaut hatten. Rudolf oder so. Ja. und das, da spuckt ihnen halt rein, dass da jetzt irgendwelche anderen lustigen Pseudo-Agenten reinkommen und ihnen das Salz in die Suppe schütten. Und da wehren sie sich natürlich mit Händen und Füßen und sie haben auch die Macht. Auch dieses ganze E-Commerce-Thema, also wo OpenAI, die sind ja auch schon zurückgerudert. OpenAI hat ja auch gemeint, du kannst jetzt hier irgendwie deine E-Commerce-Seite reingeben und es gibt jetzt quasi so eine Art, und dann wird halt von jedem Verkauf, werden dann irgendwie ja 2% oder 3% verdient dann OpenAI dran. Da sind sie auch schon zurückgerudert. Das heißt, das ganze E-Commerce-Thema funktioniert halt nicht, wenn die Top-3-Player einfach sagen, no way. Ja? Und wenn Walmart sagt und Amazon sagt und auch die asiatischen Plattformen sagen, nö, das ist mir alles zu blöd, ich habe selber genug Kunden, dann können auch die OpenAI und alle stinken gehen. Ja? Und ich glaube, das ist und Amazon hat halt einen eigenen Plan, wie sie E-Commerce in der Zukunft machen wollen. Und ja, werden alles verhindern, dass irgendwer anderer mit irgendwelchen Agenten dazu greift. Also das kann ich gut verstehen. Und sie haben auch das Recht dazu, ist ja auch ihre Plattform. Ja.
Das ist ja im Grunde das Gleiche, wenn jetzt irgendjemand hergehen würde, keine Ahnung, OpenAI und sagen würde, hey, wir bauen jetzt die agentische Suchmaschine und schicken dann einfach immer ihren Browser oder ihren Agenten auf die Google-Seite, um die Ergebnisse abzurufen und sie dann selber zu präsentieren. Also ich meine, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, also du hast irgendwie dann so einen Anbieter und machst dem seine Kernkompetenz mehr oder weniger streitig oder sagen wir mal, du zapfst sie zumindest ab, so ein bisschen so parasitär, ja. Und das ist genau das, was jetzt hier auch stattgefunden hat, offenbar.
Und was du auch nicht vergessen darfst, ich meine, Amazon ist extrem gut darin, den User einzustufen, ne? Also dieser Bewertungsalgorithmus, was dir als Sponsor angezeigt wird, was tatsächlich dann angezeigt wird, die wissen genau, was sie von dir erwarten können, welches Produkt du kaufen wirst. Und wenn da jetzt halt ein Agent reinkommt, dann zerstört das halt das gesamte System. Du hast dann plötzlich keine Kohorten mehr, keine Logik mehr und dann kannst du nicht mehr die Kohle verlangen für die Werbung, für diese ganze Sponsored-Artikel, weil es nicht mehr eindeutig wäre, wer kauft das, ja? Weil wenn du einen Agenten hast und der sagt, ich möchte einen grünen, was auch immer, grünen Stift mit lilarer Deko mit drauf, ja, dann kannst du das bei Amazon eingeben und dann kriegst du vielleicht auch welche, aber das sind alles nur Sponsored-Links, die alle ähnlich sind, aber den richtig günstigen, der auch genau das entspricht, den würdest du nicht finden. Aber der Agent würde das wahrscheinlich dann schon. Weil dem ist das nicht so blöd, 100-mal runter zu scrollen und auf Seite 5 zu schauen. Und das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, das würde halt auch die Marge einfach von Amazon kaputt machen. Und deswegen wollen sie das verhindern.
Ja, also es gibt viele gute Gründe dafür. Also komplett nachvollziehbar. Schauen wir mal nach Europa. Und da gibt es jetzt eine für europäische Verhältnisse doch sehr, sehr große Finanzierungsrunde für N-Scale aus Großbritannien. Und dabei geht es mehr oder weniger um ein Bau eines Rechenzentrums, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 200.000 NVIDIA GP300 GPUs. Und dann nochmal ein weiteres Projekt, Stargate Norway mit 100.000 GPUs. Also ein sehr großes Vorhaben für europäische Verhältnisse. Wie gesagt, die Investoren sind aber dann, das ist jetzt weniger erstaunlich, wieder eher aus der US-Hemisphäre, nämlich Nvidia, Dell, aber auch Nokia, Lenovo und Citadel. Und das zeigt aber zumindest mal, dass sich auch im Punkto Rechenzentrumsbau etwas tut in Europa und das ist dann vielleicht auch eine Alternative zu Rechenzentren in Drittstaaten. Ist das für dich auch so ein Aufbruchssignal oder ist das eher so eine Randnotiz? Wie würdest du es einschätzen?
Ist kompliziert. Also wir haben ja, das gehört alles zu dieser Circle Economy und zu den Sollbruchstellen, sage ich jetzt einmal. Wir hatten ja, als wir, ich glaube, weiß nicht, ob wir es dieses Jahr oder letztes Jahr gemacht haben, haben wir ja quasi diese KI-Blase analysiert und die sogenannten Neoclouds, ja, waren eigentlich die klassischen, also sage ich mal, Sollbruchstellen, wenn die KI-Blase platzt. Und N-Scale zählt genau zu diesen Neoclouds. Ja, die sind ein europäischer Anbieter, die hier die arbeiten größtenteils eben nicht für europäische Sachen, also für europäische Kunden, sondern eben für amerikanische Kunden wie Microsoft oder halt für OpenAI, weil dieses Stargate Norway mit den 100.000 GPUs, das ist für OpenAI ein Rechenzentrum und da ist auch der Abnehmer OpenAI. Das heißt, die Investmentrunde, die hier mit, also seine Series C mit 2 Milliarden und zu einer Bewertung von 14,6 Milliarden, das ist einfach nur quasi die Kohle, damit die das Rechenzentrum aufbauen können, was wiederum in der Circle Economy, also da kommt wieder Nvidia rein, Dell verkauft die Server, Lenovo verkauft die Server, Nokia ist drinnen, weiß ich nicht, warum die da drinnen sind. Citadel, die wollen natürlich abkassieren oder das ist halt, die sind wahrscheinlich aus einfachen finanztechnischen Gründen drinnen, also quasi der Investment-Part von der ganzen Geschichte. Und Nokia versucht halt, keine Ahnung, überall noch Geld reinzuwerfen, nicht abgeschrieben zu werden. Also ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, hey, es ist jetzt echt eine Alternative in Europa, es ist kein US-Hyperscaler, aber letztendlich ist es doch ein US-Hyperscaler. Ja, es ist zwar ein englisches Unternehmen, aber es wird ausschließlich für amerikanische Zwecke mehr oder weniger genutzt. Es gibt N-Scale, hat natürlich auch Rechenzentren, die die für europäische oder auch in der Dachregion haben die Unternehmen, also haben die Data Center. Also die haben auch ein Business daneben, aber das ist Pipifax im Verhältnis zu dem, was hier aus dieser ganzen KI-Geschichte kommt, sage ich jetzt einmal.
Ja, also schwierig zu bewerten und ja, der amerikanische Einfluss ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Kommen wir mal zum Thema Neuheiten in der Robotik. Und da gibt's was Spannendes, was auch einen neuen Ansatz verfolgt. Also zumindest kannte ich den bisher noch nicht. Und zwar, dass die Motorik des Körpers mit Hilfe von reinen Pixeldaten der Kamera gesteuert wird. Und das soll dann komplexere und wahrscheinlich auch fließendere Bewegungen ermöglichen. Was hat's denn damit auf sich?
Du redest jetzt von Figure AI, also das ist ein Robotik-Startup, die mit Figure Helix 02 ein neues Produkt rausgebracht haben oder einen neuen Roboter rausgebracht haben. Und das arbeitet sozusagen ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so viel anders. Ja? In Wirklichkeit ist es einfach nur quasi ein Übersetzungslayer zwischen dem multimodalen LLM zu einem Action-Modell, um Bewegungsabläufe zu steuern. Das heißt, es gibt dann nicht jetzt diese vorprogrammierten Bewegungsabläufe, die dann einfach ausgelöst werden, zum Beispiel greife das oder nimm das, sondern es gibt quasi ein eigenes Modell, das komplexe Bewegungsabläufe basierend auf dem, was gesehen wird, also dass die das auslösen sozusagen. Ja, das ist so eine Art Zwischenlösung zwischen World Models und Large Language Models mit Motorik, die sozusagen, ich glaube, das ist jetzt so eine Art Zwischenlösung, bis sie tatsächlich die World Models irgendwie in den Griff haben. Also bis sie das World Model Thema gelöst haben, ist das jetzt noch eine Variante, um einen brauchbaren Roboter zu nutzen. Und ja, ich meine, dieser Helix 02, da haben sie halt ein Video drinnen, wie der halt ein Wohnzimmer aufräumt und schaut irgendwie ganz lustig aus, schaut ein bisschen unbeholfen aus. Wenn ich so das Wohnzimmer aufräumen würde, würde ich 50 Stunden brauchen. Aber der hat ja ewig Zeit. Wenn keiner zu Hause ist, kann er das ja gerne machen. Ja, und vielleicht wird er auch irgendwann schneller. Aber du siehst halt, dass das alles irgendwie noch sehr in den Anfängen steckt. Aber ich meine, es ist trotzdem eine Erwähnung wert. Es tut sich was am Robotikmarkt. Es tut sich sogar sehr viel am Robotikmarkt. Mehr in USA, mehr in Asien als im Westen. Aber weil, wenn du dir diese in China diese zu diesem Fünfjahresplan, diesen Staats, was auch immer, Event da angeschaut hast, ich meine, da gab es Martial Arts Kämpfe und Akrobatik und synchrone Tanz und also wirklich Dinge, die man so nicht erwartet hätte, die viel, viel smoother wirken als dieser Helix 2, der irgendwie durchs Wohnzimmer trottet und irgendwelche Dinge aufhebt. Ja, er kann jetzt eine Waschmaschine, also er kann einen Geschirrspüler ausräumen, er kann eine Waschmaschine entleeren. Und er kann das Wohnzimmer aufräumen. Damit wollen sie natürlich sagen, hey, kauft uns einen Roboter, der kostet eh nur 250.000 Euro.
Ey, das ist ja ein Schnäppchen.
Ja.
Ja, also ich glaube, es gibt bestimmt schon Menschen auf diesem Planeten, die bereit wären, sich so einen Teil für 250.000 zu holen, für die Geld eh keine Rolle spielt. Aber ja. Ich überlege es mir noch, sagen wir mal.
Ja, ich auch. Also vielleicht. Ja.
Also Geld wäre jetzt nicht das Problem, aber wenn du sagst, er braucht so lange, um das Wohnzimmer aufzuräumen.
Ja, ich bin ja die ganze Zeit zu Hause im Homeoffice.
Ja, genau. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Thema Infrastruktur, weil das dürfen wir auch nie vergessen bei dieser ganzen Entwicklung. Stichwort Stromkosten. In den USA gibt es ja jetzt Pläne oder Vorgaben, muss man eher sagen, der Regierung, den sogenannten Ratepayer Protection Pledge, und der dann doch den Hyperscalern und den Anbietern oder Nutzern von Rechenzentren sehr enge Vorgaben macht. Zum Beispiel, dass sich eben durch ihre Aktivitäten möglichst die Strompreise nicht erhöhen sollen, dass sie auch Ressourcen vorhalten müssen, Backup, und dass sie sich auch um die Infrastruktur kümmern müssen, dass das Ganze dann nicht mehr auf die Allgemeinheit abgewälzt wird. Und du vermutest, wenn ich das richtig sehe, dass es dadurch zu deutlichen Preiserhöhungen kommen könnte im Bereich Cloud-Dienste. Ist auch nachvollziehbar aus meiner Sicht.
Also nicht nur dort. Also ich glaube, das ist ein bisschen Augenauswischerei. Natürlich, ich glaube, das hat alles einfach mit den Wahlen jetzt in den USA zu tun. Wenn jetzt die Midterms kommen, eines der größten Probleme, USA ist das AI-feindlichste Land der ganzen Welt mittlerweile. Also es gibt kein anderes Land, das so skeptisch gegenüber KI ist wie USA, was sehr, sehr viel sagt. Zumal dort alles herkommt, also das meiste herkommt. Und in den letzten 5, 6 Jahren haben die halt gesehen, es gibt irgendwie so Berichte, dass 42% der Steigerung, Preissteigerungen, dass der Strompreis um 42% durch Datacenter gestiegen ist seit 2020. Und exponentiell schneller, seitdem es KI gibt. Und das ist kein Zufall, klarerweise, weil bis KI gekommen ist, war Energie eher rückläufig. Also es wurde eher immer weniger Energie gebraucht, weil wir halt immer effizientere Modelle, also weil wir immer effizientere Elektronik gehabt haben, alles weniger Strom gebraucht hat. Dann kam die Elektromobilität, dann gab es das hat das wieder ausgeglichen, das, was man aus Gas und Öl irgendwie statt Verbrennen in die Elektrifizierung gesteckt hat, hat das ausgeglichen, dass die Stromkapazitäten nicht sinken, sondern gleich bleiben. Und jetzt ist es halt so, jetzt hast du on top plötzlich richtige Stromfresser. Und das bedeutet natürlich, dass die Preise durch die Decke gehen, weil gerade die Hyperscaler den günstigsten Strom einkaufen und das möglichst durch Power Purchase Agreements. Das heißt, der ist dann einfach raus aus dem Markt und dann wird der teure Markt, also der teure Strom von Öl oder Gas und Kohle oder Nuklear, wird dann halt an die normalen Haushalte verteilt. Und jetzt versuchen sie halt zu sagen, hey, na, die Datacenter-Anbieter wollen jetzt natürlich hier einspringen und die Kosten dafür tragen, damit du, armer Häuselbauer oder Mensch, der halt einfach nur in der Nähe lebt, nicht diese Kosten tragen musst. Aber der Zug ist ja schon längst abgefahren. Also das ist schon längst gegessen. Die Preise sind schon hoch. Sie werden auch nicht runtergehen, weil solange es einen Kapazitätsengpass gibt, werden die nicht runtergehen. Ganz im Gegenteil, sie werden weiter steigen. Mit geopolitischen Krisen wie jetzt mit dem Iran wird es auch nicht besser werden. Also auch dort wird Öl und Gas noch teurer werden. Dann kann man aber sagen, na, es sind nicht die Datacenter. Aber doch, es sind die Datacenter, weil die kaufen halt Solar und Wind alles raus aus dem Markt. Und auch wenn sie jetzt die Kapazitäten des Netzes ausbauen, wird das keine große Erleichterung bringen. Es gibt hier ein paar Ansätze. Also es gibt ja, ich glaube, Google hat jetzt, das ist ja auch ein Thema, was wir da drin haben, hat jetzt hier Langzeitspeicher, das erste 300 Megawatt Langzeitspeicherprojekt gebaut oder hat es in Aussicht. Und da haben sie letztendlich einen Lustigerweise keinen Lithium-Ionen-Akku, sondern einen Eisenluft, oder Moment, was ist das? Ja, Eisenluft.
Genau.
Ja, eine Eisenluftchemie genutzt, was halt deutlich günstiger ist und halt für so long, also das hat halt sehr hohe Kapazitäten. Also die haben 300 Megawatt Leistung und 30 Gigawattstunden Speichervolumen.
Das heißt, ist der Wahnsinn. Mhm.
Dass du kannst da 100 Stunden Energie abgeben. Und das ist halt gerade für eben solche Sachen wie Sonne scheint nicht, Wind geht nicht, so Long Duration Energy Storage sind halt der Key, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, das ist das, was tatsächlich etwas bringt. Ja, also und auch tatsächlich eine Erleichterung im gesamten Netz und auch in den Preisen bringen wird, weil du jetzt diese Peaks, also du kannst dann tatsächlich auch erneuerbare Energien ausbauen und bist nicht darauf angewiesen, dass du irgendwelche Restspeicher im Netzwerk hast, wo du Turbinen benötigst, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen, also in der Frequenz. Es ist ja nicht nur so, dass du du kannst nicht alles voller grüner Energie machen, weil du einfach diese Spitzen in irgendeiner Art und Weise abfangen musst. Und das wird in der Regel größtenteils über Turbinen gemacht, wo die Turbinen dann langsamer laufen oder schneller laufen, die dann quasi die Frequenz in dem Netz anpassen. Und wenn du aber nicht diese Kapazitäten hast oder die Kapazitäten der erneuerbaren Energien deutlich höher sind als die der Turbinen oder halt die das kurzfristig ausgleichen können, die Frequenz, dann riskierst du halt einen Blackout. Ja.
Ja gut, und dieses Argument der Gegner, was ja immer gerne genannt wird, ist ja diese sogenannte Dunkelflaute. Ja, also was ist, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, dann erzeugen natürlich die Windräder und Solar oder Photovoltaikanlagen keinen Strom, oder weniger Strom. Und ich glaube, mit so einem Ansatz wie jetzt diesen Eisenluftbatterien könnte man das dann zumindest mittelfristig entkräften, dieses Argument. Gerade aktuell ist ja wieder die Diskussion im Gange in Europa. Du hast es ja sicherlich auch mitbekommen. Jetzt wird schon wieder von bestimmten Akteuren die Reaktivierung der Kernenergie gefordert, als sei das Allheilmittel. Ja, wir hatten ja hier auch schon oft drüber gesprochen, als sei man da komplett unabhängig. Man vergisst vielleicht auch nur, dass auch dafür Brennstoff benötigt wird, der irgendwo herkommen muss, aber das war nur so am Rande. Ganz zu schweigen von der Entsorgung des Atommülls, ja, von den Risiken spreche ich ja gar nicht. Und es werden übrigens auch wieder diese SMRs hier nach vorne gestellt, also so die Small Modular Reactors, die ja im Moment immer noch, glaube ich, nur in Russland und China laufen, aber sonst noch nirgends. Also wieder so Nebelkerzen mehr oder weniger, die da gezündet werden aus meiner Sicht, ja. Und das Spannende, das wollte ich noch sagen, bei diesen Eisenluftbatterien ist ja eigentlich, dass der Ansatz so mega simpel ist. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass das Eisen oder durch die Oxidation von Eisen mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft dann Energie erzeugt wird. Also im Prinzip eine ganz 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 einfache billige chemische Reaktion. Und dass das dann natürlich den riesen Vorteil hat gegenüber diesen Lithium-Ionen-Akkus, dass du halt Eisen in, sagen wir mal, ja, fast unendlicher Menge verfügbar hast. Also da kannst du im Prinzip unterirdisch wahrscheinlich auch noch das ganze Land mit zuballern und dann hast du riesige Stromspeicher. Und das wahrscheinlich noch für wenig Geld. Ich meine, es gibt zwar noch ein paar Probleme bei der ganzen Technologie, was so das Gewicht, die Größe angeht und auch die Haltbarkeit der Elektroden und so weiter, aber da ist man ja schon dran. Da gibt es ja schon Ansätze. Also das finde ich eine sehr interessante Meldung.
Ich meine, die Chemie in der Akkutechnologie hat halt, es gibt halt ganz viele unterschiedliche Chemievarianten und die Lithium-Ionen hat sich ja deswegen durchgesetzt, weil du ja hauptsächlich die Lithium-Ionen für mobile Anwendungen hast. Ja? Und deswegen brauchst du einfache und sehr leichte Materialien. Aber wenn du einen lokalen Speicher hast, hast du das Gewichtproblem nicht. Es ist dir ganz egal, wie schwer das ist. Deswegen kannst du Eisen-Luft-Akkus verwenden, die sehr günstig in der Produktion sind. Und selbst wenn die Ladekapazitäten sehr schnell abnehmen, kannst du die sehr schnell ersetzen. Einfach, weil es hat keinerlei Bedeutung, weil auch der Abfall in dem Fall irrelevant ist. Ja, also es gibt, es ist nicht so, das Recycling eines Eisen-Luft-Akkus ist eine ganz andere Nummer, als wenn du Lithium-Ionen recyceln musst. Und auch was die Umweltwirtschaft angeht. Und es gibt natürlich für diese Ansätze gibt's Lösungen, aber bis jetzt hat sich halt keiner hingestellt und diese Batterien gebaut, weil es halt niemand gebraucht hat. Und du hast offensichtlich auch gestern die Tagesschau geschaut, wo die von der Leyen eben und wo sie dann erzählt haben, ja, SMRs und Nuklear und ich meine, das ist einfach nur, bis jetzt blieb uns das ja erspart, weil das hauptsächlich nur in den USA propagiert wurde, ja, weil dort halt die Schwachmaten ihrem Volk verkaufen müssen, weil die dort Energieprobleme haben. Und jetzt haben wir die Energieprobleme hier in Europa auch, weil halt der Iran-Krieg da ist und schon kommt der Erste und sagt, oh, wir kommen wieder mit Nuklear. Ja, in 40 Jahren ist es zu spät. In 40 Jahren, wo der nächste Reaktor steht, interessiert es keinen mehr.
Aber ich weiß auch, wo das herkommt. Ne? Ich meine, wir haben halt mit Frankreich einfach ein Land, was halt immer schon stark auf Atomenergie gesetzt hat und die das natürlich ganz stark vorantreiben. Und die Veranstaltung, auf der sie das gesagt hat, die hat ja auch bezeichneterweise in Frankreich stattgefunden. Und da wollte sie wahrscheinlich auch dem Macron so ein bisschen... schmeicheln, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass er ja nicht ganz glücklich war, dass jetzt das Mercosur-Abkommen trotz der französischen Bedenken vorläufig in Kraft getreten ist. Also das hat ja alles immer mehrere Seiten, das Ganze. Und da wollte sie wahrscheinlich dann schön Wetter machen und hat halt mal schön die französischen Interessen da 1:1 wieder rausposaunt. Ja? Also das ist halt in der EU so. Ja, zumindest kann man es nachvollziehen, wo das herkam. Ja, auch wenn man es natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, als kompletten Schwachsinn kennzeichnen muss.
Das ist das Problem. Die meisten Leute glauben halt immer noch, dass das eine Lösung ist, weil es halt so propagiert wird und so als einfache Lösung. Es ist so klassische AfD-Propaganda. Ja, also du sagst einfach eine einfache Lösung, die aber einfach nicht stimmt. Aber keiner kann es wirklich genau durchschauen, weil es einfach ein komplexes Thema ist. Ja.
Genau. Wie lange dauert es, ein Atomkraftwerk zu bauen und was kostet es?
Genau. Und vor allem, wie viel kostet der Strom, der dann daraus entsteht? Ja. Und inwiefern ist der besser, als wenn du das über eben Solar, Wind oder erneuerbare Energien machst? Selbst mit Gas kommst du fast so besser, als wenn du Nuklear verwendest. Ja.
Also ich vermute mal, wenn man das Geld, was ein Atomkraftwerk kostet, allein in diese Batteriespeicher, die wir gerade besprochen haben, investieren würde, dann hätte man schon einen großen Teil der Energieprobleme gelöst in diesem Land. Ja? Allein schon durch die Erkenntnisgewinne und Fortschritte, die man dabei erzielt.
Nicht nur das, sondern der Energiepreis würde sich halbieren.
Richtig. Und wir wären halt nicht mehr abhängig. Wir wären nicht mehr abhängig von, im Moment sind wir abhängig von Autokratien, was Gas und Öl angeht. Dann sind wir halt abhängig von, weiß ich nicht, wo das Uran herkommt. Kommt auch aus Russland, kommt aus Afrika. Die Franzosen haben es aus Afrika, aus ihren früheren Kolonien. Wie das zustande kommt und unter welchen Bedingungen, das ist auch noch ein Thema, was man beleuchten muss. Also mal ganz abgesehen von den Umweltzerstörungen, die da stattfinden. Also das, wie viel Prozent von dem Uranerz oder wie viel Prozent an Müll passiert bei der Förderung? Ich glaube über 90%. Da werden also ganze Landstriche auf Jahrzehnte, Jahrhunderte hin unbewohnbar durch das Ganze, durch diese Abbauprozesse. Also man findet genug Gegenargumente. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Okay, was du auch noch mit auf die Liste genommen hast, das finde ich auch noch sehr spannend. Da geht's um organische Rechenzentren. Das habe ich jetzt auch noch so nicht gehört, um einen Chip, der wirklich mit lebenden menschlichen Gehirnzellen arbeiten soll. Das klingt ja schon fast ein bisschen gruselig. Funktioniert das schon oder ist das jetzt im Moment nur eine eine Idee oder eine Theorie?
Also das Ding spielt schon Doom. Kein Spaß. Also,
okay.
Also der Grundgedanke ist, dass man biologische Zellen hernimmt und diese biologische Zellen Rechenoperationen, also dass man mit biologischen Zellen Rechenoperationen erledigen kann. In dem Beispiel geht's darum, das ist jetzt ein organisches Rechenzentrum mit 200.000 lebenden menschlichen Gehirnzellen, die kultiviert wurden aus Blutstammzellen. Und die haben also das Unternehmen, die das gemacht haben, das ist Cortical Labs, heißen die, haben auch schon ein bisschen Aufsehen erregt, als sie demonstriert haben, dass sie mit diesen organischen Netzwerken in der Lage sind, komplexe Aufgaben wie so eben Doom-Videospiele zu erlernen. Und der unterschätzte Vorteil natürlich von biologischen Ansatz ist natürlich die Energieeffizienz. Also das ist dieses CL1-Computer, von dem, also das ist jetzt dieser Use Case, verbraucht weniger Strom als ein Taschenrechner. Ja, also und die elektrischen Signale stimulieren sozusagen diese Neuronen und deren biologische Reaktion wird als rechnerischer Output ausgelesen und so kann der quasi rechnen. Ja, es gibt derzeit halt nur so 120 dieser Einheiten, dieser CL1-Computer. Aber sie wollen jetzt halt tatsächlich schauen, ob sie das im industriellen Maßstab skalieren können. Und wenn das möglich wäre, wäre das natürlich wieder eine Alternative zu diesen klassischen von Neumann-Architektur, also die, wo du halt diese physikalischen Limitierungen hast anhand der Größe und auch wo du halt dieses Speicherproblem hast, Speicherprozessor hin und retour. Und das hättest du bei diesen biologischen Gehirnen oder biologischen Zellen nicht. Und das wäre so also klassisch der evolutionäre Ansatz, mehr oder weniger. Und ich finde das gut, dass wir das jetzt einfach mal auch einwerfen, dass es da alternative Entwicklungen gibt. Es gibt nicht nur photonische, analoge Memory Storen oder verschiedenste Ansätze für Chiptechnologien. Es gibt auch organische Möglichkeiten. Auch mit organischen Zellen kann man rechnen. Und die sind evolutionär bedingt viel effizienter als alles, was wir bis jetzt selbst verwenden. Nur haben wir es noch nicht in der Skalierung hinbekommen. Und auch die Vernetzung dieser Strukturen war immer schwierig. Und wenn man das Problem löst, dann tun sich wieder ganz neue Möglichkeiten auf.
Meine Prognose ist aber, das wird in Europa wiederum nicht kommen, weil es da wieder ethische, moralische Bedenken gibt, wenn man menschliche Zellen verwendet. Also da werden wir uns sicherlich selbst wieder von diesen Möglichkeiten abschneiden.
Ja, das könnte man auch mit Rattenzellen machen oder Gehirnzellen. Also es sind ja nur Gehirnzellen. Ich glaube, das kannst du auch mit tierischen Gehirnzellen machen. Ich glaube nicht, dass die intelligent oder weniger intelligent sind. Die Zellen sind immer dieselben. Es sind die Strukturen, die den Unterschied machen und die Vernetzung.
Also ich glaube nur, dass die Menschen hier und wahrscheinlich auch die sich als ethische Wächter betrachten, ja, Wächter muss man immer aufpassen mit Wächterrat und so weiter, aber du weißt, was ich meine, ja. Also dass die da sicherlich Bedenken anmelden werden und das wird zumindest zu Verzögerungen führen, so oder so. Also so kenne ich Europa und insbesondere auch Deutschland. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. Ja, es ist ja auch nicht verkehrt, sich ab und zu mal ein paar Gedanken vorher zu machen. Ich will das jetzt auch gar nicht komplett irgendwie schlecht reden. Ja, bloß man sieht halt, die Forschung kommt anderswo schneller voran als bei uns. Und das wird da sicherlich auch nicht anders sein. Ja, und dann dürfen wir auch nicht verschweigen. Wir haben ja auch schon öfter das Thema, wie wirkt sich KI auf die Arbeit, auf den Arbeitsmarkt aus. Und jetzt hat hier der Zahlungsanbieter, ist es glaube ich, Block, streicht 4.000 Stellen. Und das Ganze eben auch zumindest mal mit dem Argument, ob das dann stimmt, da gibt es ja Diskussionen drüber, mit dem Argument, die KI könnte diese Aufgaben dann viel effizienter erledigen. Andere sprechen von AI-Washing, also das heißt, es wird eben nur vorgeschoben, das Argument, und man sucht eigentlich nur einen Grund, um sich von größeren Mengen von Mitarbeitern zu trennen. Und ja, die Frage ist halt letztendlich, was ist da wirklich der Hintergrund und ist das jetzt der Anfang von einer größeren Entlassungswelle? Weil bisher war es ja noch relativ überschaubar, aber ja, manche rechnen ja damit, dass die KI da noch sehr, sehr viel stärkere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, man muss da einfach den Jack Dorsey einfach als Player hier ein bisschen genauer betrachten. Jack Dorsey ist ja auch der ehemalige Gründer von Twitter. Und auch Twitter war nie ein erfolgreiches, also wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, weil er einfach immer overhired hat und einfach missgewirtschaftet hat. Also das hat man ja gesehen, als dann da Elon Musk reingekommen ist und 80% der Gesellschaft, also der Belegschaft gekündigt hat, ist das immer noch weitergelaufen. Jetzt nicht super überdrüber, aber wenn du irgendwo sagst, 80% der Leute gehen und die Firma läuft noch und sie ist heute noch immer aktiv, dann weißt du, dass da grundsätzlich einfach irgendwo ein großer Misswirtschaft drinnen ist. Bei Square ist es ähnlich. Früher Square, heute heißt es Block. Das ist ja diese Cash-App. Payment-Thema, also so Point of Sale, wo man quasi zahlen, so ein Zahlungsterminal, und es gibt auch eine, so wie PayPal, so eine Möglichkeit. Und auch da hat er natürlich viel gemisswirtschaftet, ja, also hat overhired, sind zu viele Leute da, und sicher mehr als die Hälfte von denen, die jetzt hier, die er jetzt loswerden will, sind sicher einfach Overhirings. Aber trotzdem, also die Aktie hat es gefreut. Die hat irgendwie 22-24% zugelegt. Mich hat es auch gefreut. Ich bin nämlich auch Aktionär von Block. Aber Block ist sowieso ein kompliziertes, ist ein kompliziertes Unternehmen, weil es auf der einen Seite eine Bitcoin-Wette ist und auf der anderen Seite als Cash-App oder als Payment-Anbieter, also in der Fintech-Welt drinnen ist. Und die Effizienz des Unternehmens mit dem Jack Dorsey ist halt auch kompliziert. Dass er jetzt 4.000 Stellen streicht, ist, glaube ich, AI-Washing ein großer Teil davon. Aber trotzdem glaube ich, dass da auch ein Stückchen Wahrheit drinnen steckt. Das heißt, er sagt ja auch, dass die Leute, die da sind, die können das einfach übernehmen und sie müssen auch nicht weiter hiren, weil die Leute, die da sind, das einfach, es hat sich alles so schnell verändert und so ist so viel schnell besser geworden, dass sie mit 40% weniger Angestellten immer noch den Job machen können, weil 40%, da kann man nicht sagen, das ist reines Overhiring. Also das wäre wirklich dann Fehlwirtschaft, aber so ist es nicht, ja.
Okay. Also die Auswirkungen letztendlich, oder das hat jetzt keinen Symbolcharakter auf die Auswirkungen für andere Branchen, Unternehmen, weil das jetzt ein ganz spezieller Fall ist, so wie du auch geschildert hast, ja. Das heißt also, man kann daraus jetzt noch nicht ein Muster ableiten.
Markt sieht das ein bisschen anders. Also der Markt hat das schon eher so interpretiert, dass das wieder halt so eine, das ist quasi so diese Kündigung, die Leute werden keine Jobs haben und dergleichen. Also dieser Exodus wurde vom Markt schon so interpretiert. Ich selber sehe das aber anders, ja, weil ich einfach den Jack Dorsey schon sehr lange beobachte. Und ich weiß einfach, dass er bei Twitter einfach Mist gebaut hat und er ist wirklich kein guter Manager eines Unternehmens. Er ist ein extrem schlauer Entrepreneur, der sehr gute Ideen und eine gute Execution hat, aber was so People Hiring und so angeht, war er immer schlecht. Ja.
Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber ein anderes Thema, was wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, ist ja die Qualität von KI-generierten Code. Ja, und ja, das hängt ja auch stark mit dem Thema KI und Arbeitsmarkt zusammen, denn viele Jobs, gerade im Bereich Softwareentwicklung, Software Engineering, sind ja von KI betroffen. Und die Unternehmen erstellen gerne, wir hatten ja letztes Mal das Beispiel von Spotify zum Beispiel dabei, viele Unternehmen erstellen ja mehr und mehr Code einfach nur auf KI-Grundlage und lassen den nicht mehr wie früher von Softwareentwicklern erzeugen. Aber bei Amazon ist man da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Und es gab da wohl Störungen auch im Cloud-Bereich, die mutmaßlich zumindest auf KI-generierten Code zurückzuführen sind. Und deshalb ist jetzt eine Freigabe durch Senior Engineers für alle KI-gestützte Code-Änderungen erforderlich, die von Junior- und Mid-Level-Ingenieuren erzeugt wurden. Ja, also da sieht man schon, und es ist ja auch nicht überraschend, dass so KI-generierter Code schon gewisse Risiken birgt, oder?
Ja, aber das sollte halt jedem klar sein. Und das ist halt, es hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Die Geschwindigkeit, wie sich das entwickelt und dass du jetzt quasi einen Junior- und Mid-Level-Engineer überhaupt hast, der ein Commit auf einer Production-Infrastruktur durchführen kann, sagt ja schon viel. Weil das ist tatsächlich etwas, was in der Regel immer von Seniors durchgeführt wird. Ja? Und jetzt hast du, und jetzt sagen sie, naja, und jetzt müssen wir aber das den Seniors wieder geben. Und es wird so ein bisschen hingestellt, als würde die Zeit der Seniors jetzt verplempert als Quality Check, ja, oder Quality Assurance für Coding. Aber das ist, so ist es ja nicht, ne? Also wenn du ein Production-System hast, wie eben AWS, ja, oder halt so ein großes auch und so ein bedeutendes, gibt es immer einen Code-Review, der immer einen Senior immer in der Loop hat, ja, bevor es in Production geht. Es ist nie so, dass irgendein Junior etwas in die Production pushen kann. Aber offensichtlich war das bei Amazon so, weil halt die Coding-Qualität doch viel besser war, als es vorher war, ja. Und auch der Output war offensichtlich viel besser und viel größer und viel, viel höher, so dass sie denen das dann auch erlaubt haben, weil die Seniors wahrscheinlich jetzt nicht dahergekommen sind, alles irgendwie zu durchschauen. Und dass sie jetzt wieder zurückrudern, liegt halt daran, dass sie müssen halt einen sauberen Software-Development-Prozess letztendlich etablieren. Also, ich sehe das jetzt weniger als Rückschlag für die KI als klassisches zu weit Laufen von Automatisierung. Ne? Und je mehr Automatisierung du reinbringst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in die Hose geht. Und je weniger Kontrollmechanismen du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo da ein Topfen passiert. Und wenn du halt ein Amazon bist, und irgendein Fehler dann dazu führt, dass du 16 Stunden in einer Region down bist oder irgendeine App dann irgendwie 10 Stunden nicht erreichbar ist, das kostet richtig Geld. Ja? Also das holst du nicht rein mit deinen Mid-Junior-Level-Developern, die hier vielleicht doppelt so schnell Code generieren. Ja?
Definitiv, ja. Also da sieht man jedenfalls schon, ohne erfahrene Leute, auch in der Softwareentwicklung geht's halt nicht. Und es ist ja oft auch so, Code ist in wenigen Minuten erstellt, die Fehlersuche kostet dann manchmal mehr Zeit oder erzeugt mehr Aufwand, als wenn man den Code gleich selbst erzeugt hätte. Soll jetzt nicht heißen, dass KI oder Vibe-Coding schlecht ist, aber sagen wir mal, es kommt immer drauf an und es birgt natürlich schon gewisse Risiken. In diesem Zusammenhang, wir hatten euch ja letzte Woche schon angekündigt, unseren Schwerpunkt Vibe-Coding. Vibe-Coding ist ja gerade in aller Munde und vereinfacht gesagt geht es einfach darum, Software zu erstellen, bei der man nicht mehr manuell programmiert, sondern bei der man KI-Modelle und auch KI-Tools, wie zum Beispiel auch Claude Code, damit beauftragt, Software zu entwickeln. Und das hat erstmal ein paar offensichtliche Vorteile, nämlich Geschwindigkeit. Man kann gerade beim Prototyping schneller sein, man kann Produkte schneller auf den Markt bringen und ausprobieren. Nachteil ist, dass das natürlich alle können. Also man muss jetzt nicht mehr programmieren können und jeder, der einigermaßen in der Lage ist, einen Prompt zu formulieren oder ein solches Tool zu verwenden, kann im Prinzip jetzt Software erstellen und anbieten. Und dadurch fällt eben dieser, wir haben ja das Stichwort schon oft gehabt, dieser Burggraben weg, den man sonst so hat oder hatte. Und das hat ja auch zu den zuletzt besprochenen Turbulenzen auf den Märkten teilweise geführt, bei den SaaS-Anbietern. Und ja, also da ist sehr viel gerade in Bewegung. Allerdings kann man sicherlich auch, wenn man Vibe-Coding betreibt, sich Vorteile verschaffen, beziehungsweise auch ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Aber dazu sind natürlich bestimmte Dinge notwendig. Man sollte zum Beispiel auf eine intuitive Bedienung achten, eine gute User Experience haben, eine gute Marke aufbauen und natürlich auch Fachwissen für die jeweilige Domäne mitbringen. Denn nur so gelingt es dann auch, überzeugende Produkte zu erstellen. Das heißt also, es gibt nach wie vor da die Möglichkeit, Marktführer zu werden. Bloß geht es eben weg von der reinen Entwicklungskompetenz hin zu anderen Themen, was auch die Möglichkeiten oder das Teilnehmerfeld erweitert. Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Weil du ja nun auch selber schon einiges in der Richtung gemacht hast und ausprobiert hast, Yusuf, wie siehst du denn Vibe-Coding insgesamt, eher als Chance oder eher als als Marktdisruption? Wie würdest du es einstufen und was sind so deine Erwartungen, was so die weitere Entwicklung angeht?
Ich glaube, es entwickelt sich alles sehr, es gibt sehr große Unterschiede im Vibe-Coding, also wirklich massiv große Unterschiede. Ich hatte erst gestern wieder eine Diskussion mit einem sehr erfahrenen Software-Developer, der auch gemeint hat, oh, Vibe-Coding, das bringt alles nichts und da kommt nur AI-Slop raus und man kann es für Prototyping verwenden, aber nicht Production. Und da hat er in vielerlei Hinsicht recht, wenn man es so tut, wie es jetzt sozusagen praktiziert wird. Weil was passiert heute? Du gehst in Claude Code oder gehst in Replit oder gehst in Lovable und dann sagst du, bau mir bitte was auch immer, irgendein Calculator, was auch irgendein Stück Software. Ja? Und dann bastelt er das einfach zusammen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn du jetzt kein Software-Developer bist, hast du natürlich keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Du kannst nur sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Du kannst all die Punkte, die du jetzt genannt hast, UX kannst du bewerten. Ja, ist das intuitiv? Ich kann meine Marke, schaut das gut aus? Ist das und du kannst mit deinem Know-how diese Sachen natürlich auch verfeinern. Und wenn du irgendwie iterativ immer das Ding immer besser machst, dann wird es auch immer besser. Aber es wird eigentlich in der Form nie production ready. Ja, und das muss man einfach auch so sagen. Es sei denn, du gehst die nächste Stufe, ja. Und das sehen wir aktuell, dass das gerade passiert. Und das sind auch meine Erfahrungen. All meine Vibe-Coding-Projekte, die ich vorher gehabt habe, die sind oft gescheitert oder haben es bis zum Prototype geschafft, aber nie in Production. Und das lag einfach daran, dass ich es nicht durchdacht habe und dass ich auch nicht die Expertise der KI in all ihren Umfängen genutzt habe. Aber es hat sich jetzt geändert. Also wenn ich heute ein Vibe-Coding-Projekt starte, dann starte ich mit der Infrastruktur rundherum und mit der Architektur. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich einfach eine Idee habe und sage, just build it, ja, sondern ich sage, ich habe jetzt eine Software Factory. Ich habe ein Software Architektur Framework, das exakt befolgt werden muss. Ich habe ein Framework für Use Cases, das exakt befolgt werden muss. Ich habe ein Framework fürs Testing, fürs Frontend, fürs Backend, für APIs, für Database Queries und wie Daten in irgendeiner Art und Weise aufbereitet werden. Für all diese Dinge habe ich fertige Frameworks, die state of the art sind, die ich auch iterativ immer wieder verbessere. Das heißt, immer wenn ich ein neues Projekt baue, date ich diese Daten ab und schaue, was hat bei dem letzten Projekt gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Und dann lasse ich, das mache ich gar nicht händisch, ich lasse das von der KI machen. Ich lasse die KI lernen und ich lasse das Learning in die Projekte einfließen und lasse mein Framework immer besser werden. Das heißt, ich kann mit jedem Projekt immer bessere Skills bauen. Also das kann man entweder über Skills erledigen. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei uns auch einen Skill, der heißt Hardware-Wartung 24. Ja? Und der Skill sagt, was ist unser Geschäftsmodell? Wie funktioniert es genau? Welche Tools verwenden wir? Wie sind die Data-Strukturen in unserem Unternehmen? Wo liegen welche Informationen und Daten? Und welche sind dürfen ins Internet? Welche dürfen nicht ins Internet? Was darfst du nutzen für welche Zwecke? Ja. Und das ist quasi wie so eine Art oberste Direktive, ja, die sagt, das ist es, was du immer im Kontext, im Hinterkopf behalten musst. Alles, was wir bauen, tun wir für dieses Unternehmen. Also berücksichtige, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle, ob das in unseren Kontext passt. Ja? Oder stell mir Fragen, wenn das nicht klar ersichtlich ist. Und solange du diese Frameworks, also wenn du das rundherum so eingestellt hast und das Korsett so eng geschnürt hast, das eigentlich kann eigentlich nur richtiger Code rauskommen. Und jetzt musst du nicht nur, wenn du so einen Code generierst, und das ist, früher war es ja so, du hast einfach nur gepromptet, ja, und dann hast du gepromptet und es gab genau einen KI-Agenten, der an dem Ganzen gearbeitet hat. Aber jetzt arbeiten wir multi, also wir haben Agenten, wir haben Superagenten, wir haben vielleicht mehrere Leute, die gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, die auch wieder Agenten haben. Das heißt, auch hier musst du von Grund auf die Strukturen so bauen und deine Frameworks so erstellen, dass das überhaupt multi-agentenfähig ist. Und du musst hier auch damit arbeiten, wie lang kann ein Kontext sein, wie lang kann ein Agent überhaupt an einer Aufgabe arbeiten, woran erkennt man, dass das funktioniert hat oder nicht. Und dann musst du auch wieder überwachende Instanzen dazugeben, die checken, ist das passiert, ist das nicht passiert. Weil auch hier Agenten sagen, sie haben etwas erledigt, haben sie aber nicht. Auch das passiert. Ja? Das heißt, du musst immer einen zweiten haben, der überprüft, ob das tatsächlich passiert ist. Und auch Elemente wie Speicher, also Memory. Ja? Wenn du in so einem Projekt arbeitest, wo an mehreren Files gleichzeitig gearbeitet wird oder an mehreren Bereichen oder Plugins oder was auch immer du dann halt als Funktion hast, gearbeitet wird, muss jeder immer wissen, wo der andere steht. Das heißt, auch das Einführung eines Memory-MD, also eines zentralen Memory-Files, das immer, wenn etwas abgeschlossen ist, das hinterlegt und sagt, das habe ich jetzt abgeschlossen und da stehe ich gerade und das muss als nächstes gemacht werden. Damit, wenn ein neuer Agent launcht, sich das Memory-MD anschauen kann, dann die To-Dos anschauen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt das Nächste, an dem ich arbeite. Ja? Und es geht jetzt um die Orchestrierung. Und wenn du die Orchestrierung des Vibe-Codings mit berücksichtigst, kannst du auch Production-Systeme Vibe-coden. Und das haben wir auch schon. Also wir haben tatsächlich Produkte online, die wir rein von der KI haben schreiben lassen, wo auch alle Security-Themen von der KI auch überprüft wurden und auch mit Penetration-Testing und verschiedenen Testing-Methoden von extern, also man kann diese Sachen ja auch einkaufen, ja, so man muss ja das nicht alles selbst machen, aber du kannst zum Beispiel zum Hardenen von Dingen Pentester einstellen und sagen, hey, teste, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise hackbar ist, zerstörbar ist, in irgendeiner Art und Weise Vulnerabilities aufweist. Natürlich hast du vorher einen eigenen Agenten, der das alles vorher checkt, ja, der den Code sich genau anschaut, der das reviewt und sagt, hey, da haben wir Unsicherheiten oder Erreichbarkeiten, die man eigentlich vielleicht nicht so machen sollte. Und dann lässt du das aber extern nochmal testen. Dann kannst du das alles kombinieren. Ja? Aber da, und da merke ich jetzt, da gehen die Diskrepanzen massiv auseinander zwischen denen, die das eben systematisieren und denen, die einfach nur wipe-coden. Also einfach nur den Prompt reingeben, sagen, gib mir, ja, und das dann hinstellen und sagen, das war's. Aber diese Sachen können funktionieren, aber sind in der Regel wirklich immer nur Prototypen. Das heißt, du musst dir wirklich eine Art Framework oder Infrastruktur bauen, damit das Wipe-Coding auch wirklich funktioniert, ja.
Das heißt also, zusätzlich zu dem, was ich gesagt habe, also es kommt eben nicht nur auf die Kriterien an, sondern auch, wie so oft, wie man das Tool oder welches Tool auch immer, wie man es einsetzt und wie sinnvoll und wie durchdacht das zur Anwendung kommt. Das heißt also, die Ausführung an sich spielt doch auch noch eine Rolle, muss man so konstatieren, ja?
Definitiv, und der Hund liegt im Detail, ja, also beispielsweise gibt es viele, die sagen, okay, man muss den Kontext von einem Agenten zum nächsten übergeben und das wird dann über irgendwelche Prompts gemacht, ja, das ist totaler Humbug, ja, also wenn du sowas machst, dann kannst du sicher sein, dass irgendwo was schief geht, das sind so Kleinigkeiten wie, alles muss in Files laufen, also dein Filesystem ist quasi der Orchestrator, ja. Und alles schreibt in diese Files und alles wird von Files gelesen. Und jeder hat halt das Recht, diese Files abzudaten und in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren. Aber überall dort, wo du quasi Prompt zu Prompt übergibst, also quasi in so einem, wie so einem Workflow, kann es passieren, dass das nicht funktioniert, weil der eine gerade ganz woanders ist und dann kriegt er plötzlich den Prompt als Input, steht aber gerade in einem Projekt ganz woanders. Und auch einfache Dinge wie ein Agent fängt immer frisch an. Das heißt, er hat keinen Kontext von vorigen Aufgaben, sondern den Kontext holt er sich immer auf dieselbe Methode und immer nur für diese eine Tätigkeit. Und wenn er damit fertig ist, ist der Agent weg. Dann wird er gelöscht, schreibt alles nieder und dann ist er weg und dann kommt der nächste Agent und launcht und schaut sich wieder an, was ist der nächste Task. Und das sind so einfache Methoden, wo du viele Probleme einfach schon von Grund auf löst. Ja? Weil all die Dinge, wo lange Kontextwindow, die Code-Snippets immer länger, die Komplexität im Projekt immer größer wird, da hast du irgendwann reicht der Kontext nicht mehr. Ja? Und selbst wenn er reicht, hast du viel Crap drinnen, weil das Modell, das du vielleicht verwendest, hat halt ein Needle in der Haystack-Problem. Ja? Du willst eigentlich nur eine Funktion machen, aber der hat halt im Kontext noch den ganzen anderen Code drinnen und findet es halt auf der falschen Ecke. Ja? Und dann baust du irgendwas um oder löscht irgendetwas, was du eigentlich gar nicht willst. Ja?
Also man sieht schon, das Thema gibt echt einiges her. Also ich glaube, wir konnten jetzt auch wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Aber man sieht zumindest mal eines, dass da eine Menge Potenzial drin steckt, zu guten und zu weniger guten. Und wenn man es sinnvoll nutzt, kann man damit sicherlich einige Vorteile auch erzielen. Ich glaube, das müssen wir in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen, beziehungsweise dann immer mal wieder einfließen lassen, weil ich glaube, das ist auch was viele, die uns zuhören, beschäftigt, wie können sie eben auch mit KI eigene Software erstellen, vielleicht auch Software erstellen, die für bestimmte Anwendungszwecke da ist. Etwas, was man eben früher nur teuer einkaufen konnte, beziehungsweise für teuer Geld in die Entwicklung geben musste. Gut, angesichts der Zeit würde ich sagen, lass uns hier mal einen Strich ziehen. Es war wieder von allem was dabei, würde ich mal sagen. Ein Kesselbuntes, hätte man früher gesagt. Und damit danke an alle, die uns zugehört haben. Danke von meiner Seite auch an dich wieder, Yusuf, für deine interessanten Gedanken. Und ja, ich freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder an derselben Stelle hören und sehen und wenn möglichst viele von euch, die jetzt dazugehört haben, auch wieder dabei sind. Also von meiner Seite schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir auch, Christian, und auch natürlich allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Und was das Thema Vibe-Coding angeht, können wir tatsächlich einfach mal unsere Experience-Austausch, also unseren Praxis-Pitch, den ich jetzt versucht habe, hier ein bisschen mitzugeben. Aber vielleicht kann man das ein bisschen systematischer machen und klarer formulieren und so eine Art Best Practice oder irgendwelche Tipps und Tricks, wie man das besser machen kann, dass halt auch Leute das umsetzen können, die vielleicht jetzt nicht so tief drinnen sind. Aber das kann man uns für die nächsten Folgen mal überlegen. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wo sicher wieder extrem viel los sein wird. Mal schauen, ob es ein neues Modell gibt, das uns wieder von den Socken haut. Na, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.